Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen.
Denkt man an die Alpen, hat man meist beeindruckende Bergkulissen, erfrischende Seen, Flüsse und saftig grüne Almen im Kopf. Diese Natur- und Kulturlandschaft ist einer der Faktoren, die das Leben für die rund 14 Millionen Menschen in den Alpen lebenswert machen. Es gibt aber auch Nachteile. Schlechterer öffentlicher Verkehr im ländlichen Raum, fehlende Nähe zu essentiellen Leistungen und beschränkte Berufs- oder Ausbildungsmöglichkeiten. Die Lebensqualität in den Alpen ist im EU-Vergleich hoch. Demografischer Wandel, wirtschaftliche und politische Instabilität, Klimawandel und Biodiversitätsverlust zählen zu den größten Herausforderungen der Zukunft und Gegenwart. Wie ein gutes Leben in den Alpen auch in Zukunft gewährleistet werden kann, wie man den Siedlungsraum weiterentwickeln muss und welche Faktoren dafür wichtig sind, bespreche ich mit dem Gründer und Architekten der Agentur Nonconform, Roland Gruber, der sich mit Zukunftsraumentwicklung von Gemeinden, Stadtquartieren und Ortskernen sowie der künftigen Stadt-Land-Beziehung beschäftigt. Hallo Roland.
Hallo Paul, danke für die Einladung.
Wir freuen uns, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wir sprechen über das Thema Lebensqualität, also auch der Frage, was macht ein gutes Leben überhaupt aus und welche Faktoren spielen dabei eine zentrale Rolle. Das ist auch ein Thema, über das du auch in Kontakt gekommen bist mit der Alpenkonvention. Aber bevor wir da in das Thema mal eintauchen, würde mich interessieren und ist, glaube ich, auch für die Zuhörerinnen interessant, was kann man unter Zukunftsraumentwicklung verstehen?
Naja, der Raum als solches. Also wir sind ja umgeben von Raum. Wir leben im Raum. Das heißt, 70%, 80, 90% der Zeit verbringen wir in Innenräumen, verbringen wir in gebauter Umwelt. Und natürlich auch der Naturraum ist ein Raum. Und das, was uns beschäftigt, ist eigentlich, wie diese Räume in die Zukunft gehen, weil wir gewohnt sind, dass das, was gerade da ist, also die Gegenwart, ja morgen schon vorbei ist und wir Zukunft gestalten und nicht einfach zulassen, sondern dass es einfach passiert, sondern wir müssen es ja gestalten, sonst sind wir ja verloren. Also das nennt man bei uns im Büro Zukunftsraumgestaltung, wobei dazu natürlich noch das Partizipative kommt. Also offiziell heißt es ja partizipative Zukunftsgestaltung. Das heißt, wenn ich ein Stück, sagen wir mal, Dorfkern oder Ortsmitte oder Quartier weiterdenke, dann entscheidet das nicht irgendeine einzige Person im stillen Kämmerlein und sagt, so wird's, sondern unser Job ist eben, das Wissen der vielen mitzunehmen und einzutauchen in ein Stück Zukunftsentwicklung und dann eben den schönsten gemeinsamen Nenner abzuleiten, um daraus den nächsten Schritt in Gestaltung zu gehen und nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Damit auch mehr oder weniger die Bedürfnisse aus der Bevölkerung abholen und in die Planung mit einbeziehen und aus meiner Sicht auch nicht primär auf etwas reagieren, sondern eigentlich schon vorausblickend quasi gestalten. Was auch durchaus eine gute Einleitung eigentlich zu unserem heutigen Thema ist. Die Alpenkonvention hat sich in ihrem letzten Alpenzustandsbericht eingehend mit Lebensqualität in den Alpen auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass wir im Alpenraum generell eine sehr gute Lebensqualität haben, auch im EU-Vergleich. Aber die Lebensqualität zu messen ist einerseits eine recht komplexe Aufgabe mit vielen unterschiedlichen Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt und natürlich auch immer mit einem gewissen Grad von subjektiver Wahrnehmung geprägt. Deswegen meine Frage an dich, was bedeutet für dich Lebensqualität?
Also Lebensqualität ist eigentlich für mich, ein gutes Leben vor der Haustüre führen zu können. Und ein gutes Leben heißt, dass ich nicht 50 Kilometer fahren muss, um einkaufen zu gehen, dass ich nicht 70 Kilometer fahren muss, um meine Freizeit zu verbringen, wo irgendwas ist, sondern dass diese angenehmen Grundbedürfnisse, die das Leben lebenswert machen, dass man die auch wirklich vor der Haustüre hat, bedeutet eine gute Schulversorgung, also Bildung steht da mal im Mittelpunkt. Es steht auch das Thema Einkaufen, also dass ich die Dinge vor der Haustüre bekomme. Es ist die Qualität des öffentlichen Raums logischerweise. Ja, wenn ich rausgehe und nur, ich sage mal, Gerümpel herumsteht, ist es nicht, sondern man muss sich auch um das kümmern und natürlich auch dementsprechend gute Wohnräume zu schaffen, die leistbar sind, die alle unterschiedlichen Arten von Wohnbedarfen abdecken. Und wenn man das gut zusammenbringt, dann fehlt eigentlich nur eines, das ist das Arbeiten. Und wenn es gelingt, vor der Haustüre auch dementsprechend qualitätsvolle Arbeitsplätze zu haben, dann habe ich diese vier wesentlichen Säulen erfüllt und dann kann ich von hoher Lebensqualität in einem Dorf, in einer Gemeinde, in einer Region sprechen.
Mhm. Dazu sehr passend auch, im Alpenzustandsbericht wurden unterschiedliche Indikatoren festgelegt, woran man Lebensqualität messen kann. Du hast einige davon im Prinzip damit schon aufgezählt. Dazu zählt unter anderem auch die Umwelt, in der man sich befindet. Optimalerweise eine naturnahe, unberührte Umwelt, die für die Erholung sehr wichtig ist, aber auch Infrastruktur und Dienstleistungen, die zur Verfügung stehen. Arbeitsmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten, die sozialen Beziehungen, aber auch die Verwaltung, die Governance an sich, also alles, was rundherum das Leben der Allgemeinheit, der Bevölkerung auch mitgestaltet. Aus deiner beruflichen Erfahrung heraus, du bist ja in unterschiedlichen Städten und Orten in Österreich, aber auch in Deutschland unterwegs, erkennst du da wesentliche Unterschiede zwischen dem eher urbanen, städtischen Raum und dem ländlichen Raum?
Eine sehr gute Frage. Sagen wir mal so, in der Welt des Arbeitens wenig, weil das Handy ist mittlerweile Hauptarbeitsmittel, würde ich mal sagen, also zumindest als Symbol, ja, also der Computer, egal wo ich bin, kann ich, wenn ich jetzt nicht einen Job ausübe, der in einer Industrie stattfindet, ja, gibt's natürlich auch viele, aber viel mehr haben wir Dienstleistungsjobs und haben wir selbstständige Jobs, kann ich ausüben, wo ich bin. Und das ist ziemlich egal, ob das jetzt am Land ist, in einem Bergdorf oder in der Metropolregion Köln, Bonn. Wo es einen Unterschied gibt, das ist so eine Wahrnehmung, ist in der Eigeninitiative. Das heißt, am Land oder in ländlicheren Regionen ist man viel stärker gefördert, wenn ich etwas erleben möchte, kultureller Natur oder was auch immer, dann braucht es Menschen, die etwas in die Hand nehmen und etwas tun. Also die diese Mehrkilometer runterspulen, um etwas zu veranstalten, etwas zu organisieren. Das ist natürlich in einer Metropolregion nicht mehr der Fall. Da gibt es ganz viele Institutionen, die etwas organisieren. Das heißt, da habe ich die Vielfalt der Auswahl. Und da wird das Eigenengagement und die Eigeninitiative ein bisschen, wie soll ich sagen, unterm Radar findet das statt. Das ist nicht so notwendig, weil da habe ich jeden Tag 1000 Dinge, die passieren. Und das ist am Land sicher nicht der Fall. Und das ist aber auch das Schöne. Durch das Eigenengagement ist es sehr stark, wird das Ehrenamt gefördert. Es ist sehr stark auch diese soziale Kommunikation, die natürlich dazu kommt. Und wie wir wissen, ist Ehrenamt, soziales Engagement, kulturelles Engagement natürlich ein großer Treiber auch gegen Vereinsamung, gegen Demenz, gegen alle diese positiven Dinge. Und die sind, das ist jetzt mal eine Mini-These, ja, in den Dörfern stärker ausgeprägt. Also die Leute sind da länger, wie sagen wir, länger fit. Sie wissen, wenn sie sich engagieren, dann gibt's diese Glücksgefühle und man ist nicht nur in einer passiven Rolle, um sich Konsument zu sein, sondern man ist eigentlich ein Mini-Produzent als Überthema. Ja, und das ist, würde ich sagen, das ist eine Geschichte, die natürlich drüber steht. Wo ein Unterschied ist, meiner Meinung nach, ist, was die Mobilität betrifft, aber das ist auch geschuldet einfach auch der dünn besiedelten ländlichen Räume. Da ist das Auto, wie soll ich sagen, fast ein Stück Wohnzimmer oder Stauraum. Man fährt mit einem Stück Zimmer die ganze Zeit herum, wenn man sich schaut, was alles in einem Auto drinnen ist am Land. Vom Werkzeug über Dinge, die man mittransportiert, von Obst, von Kartoffeln, was auch immer. Ja. Am Land brauche ich das. Ist das ausgelagerte Haus oder das ausgelagerte Raum. Und in der Stadt kann ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr viel machen. Also da ist das nicht so stark. Also deswegen nehmen wir ein bisschen Druck raus dem Köcher. Wir sagen, wir müssen am Land dieselbe Mobilitäts, denselben öffentlichen Verkehr zusammenbringen wie in der Stadt. Das wird sich nicht ausgehen. Das ist unrealistisch. Es ist viel zu weit entfernt alles und wir sind alle viel zu mobil und viel zu anders organisiert, das geht sie nicht aus.
Ist schlussendlich auch eine Frage, was kann die öffentliche Hand da auch tatsächlich stützen und inwieweit kann man das überhaupt gerecht verteilen über die gesamte Bevölkerung eines Staates zum Beispiel. Was ich noch gerne machen würde, ist auch ein bisschen auf deine Person generell einzugehen. Ich habe ja schon erwähnt, du bist Mitbegründer der Agentur Nonconform, du bist aber auch Vizebürgermeister, kommst ursprünglich aus Bad Kleinkirchheim, hast in Linz und in Zürich studiert und dementsprechend auch gewohnt, aber auch in Wien. Wien und bist jetzt in Moosburg daheim. Was war generell jetzt in Bezug auf deine Tätigkeit als Vizebürgermeister dein persönlicher Antrieb, da in die Kommunalpolitik zu gehen?
Der Antrieb war eigentlich, dass ich gemerkt habe, dass so viele Leute jammern, die müssen was tun. Und wer heißt die? Also die Politik muss was tun. Und wer ist die? Die sind wir. Damit ich auch einen Beitrag leiste, damit das Jammern weniger wird und das Tun und das Gestalten mehr wird, haben wir gesagt, okay, ich gehe da jetzt rein und mache das. Und ich gestalte ein Stück Verbesserung der Lebensqualität, der Umraumgestaltung, der Leerstandsreduktion, was auch immer, vor der Haustüre in meinem Dorf, in meiner Gemeinde mit. Das war der Urantrieb. Und natürlich ist es auch eine Facette, dass ich beruflich sehr viele Kommunen begleitet habe. Das heißt, dass ich ungefähr eine Grundahnung habe, was notwendig ist, was getan werden muss. Und das hilft einem natürlich, dass man relativ schnell checkt, wie es läuft. Aber der große Vorteil ist, wenn man Berater ist von Kommunen, ist man draußen und versucht auf Druck, unter Anführungszeichen, Dinge so vorzubereiten, damit sie dann beschlossen werden können und in die Umsetzung gehen. Und wenn man in der Politik ist, sitzt man mittendrin und man kann auf Zug die Dinge reinnehmen, die einem wichtig sind. Das heißt, man sitzt im Gremium, im höchsten Gremium Gemeinderat oder Gemeindevorstand dabei und man kann sehr schnell ein paar Dinge auch in die Umsetzung bringen und braucht nicht von A nach B und nach C laufen und Lobbying betreiben. Das ist mein Plädoyer mittlerweile, dass ich sage, ich bin gerne Role Model für viele andere, die einen Bedarf haben, nicht nur zu jammern, sondern zu tun. Die sollen ein Stück Politik mitgestalten, wie lange sie das auch machen, weil das zahlt sich aus. Also wenn ich jetzt rückblickend sage, ich bin jetzt seit 4 Jahren in der Politik in Moosburg. Wir haben wirklich in diesen 4 Jahren sehr viele interessante Dinge weitergebracht. Wir haben den Leerstand nahezu auf null reduziert, indem wir eine Ortskernkümmerei installiert haben, eine Person, die einfach da ist, um genau das zu machen, sich zu kümmern um Menschen, die etwas, einen Leerraum haben und Leute, die etwas suchen. Das musst du zusammenbringen, das fällt einem nicht in den Schoß. Oder wir haben sehr viele Initiativen rund um diese Lebensqualität im öffentlichen Raum gemacht, also auch Inspirationen für die Alltagsfreude reinzubringen, also für Lebensfreude rund um das Thema Glück. Also wir haben das Thema Glück in den Mittelpunkt gestellt oder die Schule komplett neu gedacht. Wir haben einen Campus errichtet, aber nicht neu, sondern im Bestand weitergedacht, dass die Schulen wirklich zu einem ganzheitlichen Weiterbildungsinstrument oder Weiterbildungsinstitution werden für alle. Und wir haben sehr stark auch rund um das Thema Demenzinitiativen unterstützt. Also wir sind eine demenzzertifizierte Gemeinde. Das heißt, die Menschen nicht mehr so können, wie sie wollen, haben auch einen Platz mitten in der Gesellschaft und werden nicht irgendwohin geschoben, wo sie keiner sieht. Also es sind ein paar von diesen Dingen, die wir machen. Und eben jetzt gerade das Thema Klimaneutralität 2040. Also wir sind Teil eines Forschungsprojektes mit Südtirol, mit Friaul Juli Spinetian. Also deswegen fahre ich heute nach Südtirol zu einem Partnertreffen, um das Thema Klimaneutralität noch mehr in die Köpfe zu bringen.
Ich glaube auch, das ist das Spannende an der Kommunalpolitik an sich. Man ist ja eigentlich näher an der Bevölkerung, kann man fast nicht sein, wenn man politisch aktiv sein möchte. Und gleichzeitig hat man die Möglichkeit, halt wirklich seinen Ort und für seine Nachbarinnen auch mitzugestalten. Du bist mit deiner Familie von Wien nach Moosburg gezogen, soweit ich herausfinden habe können, in der Pandemiezeit, wie wir es viele auch getan haben, raus aus der Stadt, hinein in das Land quasi. Was waren da so die Beweggründe, generell diese Entscheidung zu treffen? Und welche großen Vorteile, ein paar hast du vielleicht schon erwähnt, siehst du im Leben in Moosburg?
Nein, muss ich korrigieren. Du spielst auf deinen Artikel an, der im Standard war. Der war zu Corona-Zeiten, aber ich bin schon 2008 dorthin gezogen.
Ah, okay.
Nach Moosburg. Und zwar, die Kinder waren klein. Meine Frau stammt aus Moosburg. Und da war die Frage, zahlt man sich in Wien, ich sage jetzt mal dumm und dämlich, an Kinderbetreuungsgebühren und an Kinderbetreuung. Und auch die Mieten sind teuer. Das geht sich als Selbstständiger im, ich sage mal, kreativen Milieu nicht so richtig aus. Oder geht man dorthin, wo die Großeltern sind und ja, macht einen Schnitt. Und dann haben wir gemacht, 2008, in das dreiviertel leerstehende Haus von des Schwiegervaters sind wir eingezogen und haben dann ein paar Jahre lang einmal am lebendigen Körper das Haus saniert, um den Wohnraum, also ich sage mal, das ist die wichtigste Zelle des Lebens, ist ja der Wohnraum als solches. Und wenn der funktioniert, dann hat man schon einmal eine Basisentspannung und freut sich jeden Tag, wenn man da reingeht. Und das haben wir geschafft. Und das war schon der erste Akt des Engagements vor der Haustüre, weil dann unsere Kinder klein waren und wir Kinderbetreuung gebraucht haben. Also Kindergarten. Und der war voll. Also da hat es keinen Platz gegeben. Und dann sind wir zum Bürgermeister damals und gesagt, naja, unsere Kinder haben eigentlich keinen Platz hier. Die sind im Nachbarort. Das ist schon ein Thema, oder? Also es gibt immer mehr Bedarfe, auch die kleinen Kinder halbtags oder ganztags in die Kinderbetreuung zu senden. Okay, du hast die Erfahrung, dann denken wir die Kinderbetreuung weiter. Wie kann das gehen? Und da sind wir sehr schnell auch reingekippt in das Ganze. Wie schaut das aus? Dann haben wir einen großen partizipativen Entwicklungsprozess gemacht. Wie schaut überhaupt Kinderbetreuung aus? Wie schaut Schule der Zukunft aus? Wie schaut Schule am Land aus? Und so ist dann die große Vision entstanden, aus den Schulen, also Kindergarten, Volksschule, Mittelschule, einen Campus zu entwickeln. Was braucht ein Campus? Das ist Staffelübergaben, das ist gemeinsam Teambuilding von allen Lehrkräften. Das ist aber auch ein Herz, eine Mensa. Und das haben wir damals im Jahr 2010 schon zu 11 entwickelt. Und 2022 ist es dann eröffnet worden. Man muss sich jetzt einmal vorstellen, 10 Jahre liegt dazwischen, zwischen der großen Idee und zwischen der Umsetzung. Und da muss man sagen, es geht ja nicht immer nur um die Infrastruktur, die ist dann gebaut worden. Aber was dazwischen passiert, ist sehr viel Positives. Also wir haben ganz viele Dinge eingeführt, die im Nachhinein noch viel wichtiger sind wie die Infrastruktur, weil die Infrastruktur aber dann nachjustiert 2021, 2022. Also dass die Klassen alle digitale Klassen wären, dass wir sehr viel Holz in die Klassen reinbringen, dass diese Campusmitte als Mensa funktioniert, wo jeden Tag 300 Schülerinnen und Schüler frisches Essen bekommen, das aus regionalen Lebensmitteln. Und dass wir eine Mensa als Herzstück haben, die nicht nur Mensa ist am Vormittag bis 14 Uhr, sondern auch der Veranstaltungsraum der Kommune oder der Gemeinde, den wir vorher nicht hatten. Das ist das, was ich wirklich, ich sag, was predige, diese Mehrfachnutzung, Multifunktionsnutzung, die müssen wir, und das ist mir wirklich wichtig, in allen Projekten in den Mittelpunkt stellen, weil es nicht sein kann, dass für jede Nutzung ein eigener Raum gebaut wird, den man fast nicht finanzieren kann, der vielleicht einmal pro Woche für 2 Stunden benutzt wird. Das geht sich nicht mehr aus. Wir haben alle finanzielle Schwierigkeiten, die Kommunen stehen mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, ich muss diese Mehrfachnutzerei eigentlich in den Mittelpunkt allen Schaffens handeln. Das heißt, und wenn ich das schaffe, dann muss ich weniger bauen und trotzdem bekomme ich mehr. Oder eben auch schauen, dass ich Leerstände in den Schulen, wo es Spezialklassen gibt, die vielleicht nur für eine Schuleinheit oder eine Unterrichtseinheit gebraucht werden, die muss ich so lösen, dass da eine Klasse reinkommt, die eigentlich gebraucht wird. Und das muss ich anders lösen. Und das hat mich von Beginn an fasziniert. Und da habe ich versucht, auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Aber da ist natürlich die treibende Kraft, ist hier natürlich einerseits sind die Schulen, die Direktionen, es ist der Bürgermeister, das ist auch sozusagen das ganze Milieu herum. Und damals, als wir hergezogen sind, haben wir gesehen, du kannst, wenn du dich engagierst, und das war damals quasi ehrenamtliches Engagement, beziehungsweise auch beruflich, kannst du wirklich einen großen Schritt weiterdenken. Und das fällt auf fruchtbaren Boden.
Was ich sehr spannend finde, ich habe auch über die Jahre hinweg den Eindruck gehabt, dass das auch eines der Themen ist, worin Gemeinden ein Potenzial entdecken, aber generell auch recht Schwierigkeiten haben, halt wirklich einmal so die zündende Idee zu haben, was kann ich mit meinem Ortskern machen? Hast du da vielleicht abseits von Moosburg aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit noch gute Beispiele, wo du gesehen hast, da hat die Ortskernentwicklung und die Neuerfindung von Leerstand irgendwie gut funktioniert?
Naja, es gibt mittlerweile sehr viele Beispiele. Wenn ich jetzt zurückdenke, als ich begonnen habe, 1999 haben wir das Büro gegründet. Wir sind schon so ab dem Jahr 2000, 2001 in diesem Thema drinnen. Das heißt, fast 25 Jahre Leerstandsnachnutzungsdenkerei und Entwicklungsarbeit für Kommunen im unterschiedlichsten Kontexten. Und finde, es ist gar nicht so wichtig, welche Nutzungen man da aufzählt und was alles reingekommen ist, sondern die Strategie dahinter. Und die ist ganz simpel. In der Regel, Orte, denen es gut geht, die machen das nicht. Die brauchen das nicht. Die sagen, es löst sich von selbst. Orte, wo man merkt, dass irgendwann dann mal der kritische Punkt erreicht ist, dass rausgegangen wird in die Peripherie. Also wieder Donut entsteht. Das Loch wird immer größer und rundherum ist mehr Leben. Dann beginnt so die, wie soll ich sagen, Die schönste Phase wäre, da sind alle offen und bereit für was Neues. Und dann muss es ein Commitment geben, wir machen draußen viel weniger, also in der Peripherie oder im Speckgürtel und Anführungszeichen von Orten. Und wir konzentrieren uns auf die Mitte. Und in der Mitte gibt's viel zu tun. Und der dritte Punkt ist, ich muss alle mitnehmen. Also im besten Falle, ich habe einen guten Beteiligungsprozess, wo ich irgendwas ein 10-Jahres-Programm erarbeite. Und dann brauche ich aber eine Person, die sich dafür engagiert. Die bezahlt ja dafür, dass das umgesetzt wird. Das kann ich nicht am Bürgermeister abladen und beim Gemeinderat. Das kann ich aber auch nicht. Die Bürgerschaft kann ich da nicht verpflichten, nur partiell, weil das bürgerschaftliche Engagement endet in der Umsetzungsphase, logischerweise. Da brauche ich Profis, die bezahlt werden, dass sie das machen. Und deswegen ist es so wichtig, so Ortskernkümmerei, Innenstadtkoordinatoren, wie immer die alle heißen, Zentrumsmanager, egal, die eben mehr machen als nur Events, die sich darum kümmern, dass die Leerstände wirklich auf den Markt kommen, dass Leute, die eine Idee haben für eine Nutzung, dass denen geholfen wird, dass sie ihr Business gründen können. Also unsere Ortskernkümmerei macht viel mehr mittlerweile Wirtschaftscoaching, Gründungscoaching, damit Leute, die eine Idee haben, auch unterstützt werden, dass sie das umsetzen. Jeder kann scheitern. Von den Nutzungen her muss man einfach nachdenken, der klassische Handel, der ist schon weg. Den kriegen wir nicht mehr zurück. Also die Filialisten, die Großen, die sind draußen. Die haben aber auch ihre Probleme, weil der Onlinehandel wird sie auch sozusagen ausdünnen. Das, was wir brauchen in den Ortskernen, sind Spezialisten. Deswegen haben wir auch als Übertitel in unserer Gemeinde vor 10 Jahren schon in der Ortskernstärkung das Thema Wir sind ein Ort der Spezialisten ausgerufen. Und Spezialisten, das ist eine unglaubliche, riesige Anzahl an Dingen. Wir haben ein Beispiel, eine Person, die hat an der Universität gearbeitet und wollte ihren Traum für Yoga realisieren. Im leerstehenden Gasthaus, haben zwei Goldschmiede gekauft, haben aus dem leerstehenden Gasthaus eine Goldschmiedmanufaktur gemacht mit einem Verkaufsladen und im großen Raum, wo früher die Hochzeiten waren, da war keine Idee da und dann kommt die Yoga-Person, sie sucht einen Raum, kommt zur Ortskernkümmerin, die sagt, nimm doch diesen großen Raum. Sie sagt, das ist viel zu groß. Dann hat sie 2 Wochen gebraucht, sagt sie, ich nehme ihn. Und hat aus dem wirklich ein unglaubliches Yoga-Zentrum gemacht, mittlerweile erweitert, wo ganzheitliche Therapien stattfinden in einem ehemaligen Gasthaus. Und das sind jetzt diese neuen Hybridnutzungen. Dort ist ein Verkaufsladen, daneben ist die Goldschmiederei und im ehemaligen Stüberl ist unsere Ortskernkümmerei drinnen. Und solche Geschichten gibt es jetzt überall ähnlich gelagert. Das heißt, es sind ganz neue Businesses, die in die Erdgeschosse reinkommen. Und wenn man die zulässt, dann kann es gelingen, dass wir diese Leerstände oder die Leerräume wieder füllen und aus einem Donut wieder einen Krapfen machen.
Aus meiner Sicht geht es dann auch ein bisschen darum, mit traditionellen Vorstellungen, wie ein Ortskern auszuschauen hat oder wie ein Ortskern funktioniert, einfach zu brechen, um da auch neue Ideen zuzulassen. Und so wie du das Ganze jetzt erklärt hast, habe ich mir gedacht, eine Konstante im Leben, die es gibt, heißt Veränderung. Wenn Veränderung stattfindet, wenn Entwicklung stattfindet und so weiter, ist es, glaube ich, auch jenes Element in einem Ort, der eigentlich dafür sorgt, dass die Einwohnerinnen, die Bewohnerinnen des Ortes auch selber inspiriert werden, neue Ideen entwickeln und so eine gewisse Dynamik entsteht, die sicher nicht entsteht, wenn der Ortskern mehr oder weniger halb leer ist. Du hast die Partizipation auch angesprochen und dass es quasi nicht nur um das Endergebnis schlussendlich geht, sondern dass während des Prozesses der Prozess eigentlich besonders wichtig ist, dass da auch viel Positives entsteht daraus. Partizipation ist auch was, das uns in unserer Arbeit fast tagtäglich beschäftigt. Wir sehen da aber auch immer wieder Bedenken, Vorbehalte über partizipative Prozesse generell, weil sie aufwendig sind, Zeit beanspruchen und so weiter. Sind die Aspekte, die du da auch kurz erläutert hast, mit den positiven Effekten des Prozesses an sich, Aspekte, die auch oft übersehen und zu wenig Beachtung bekommen?
Im Endeffekt kann man sagen, ich beteilige die Menschen in der Entwicklung der Zukunft. Das wird am Beginn immer natürlich als aufwendigen Akt gesehen, der ein unbekanntes Ergebnis mit sich bringt. Was kommt da raus? Partizipation, Beteiligung ist ja keine Maschine, wo ich auf den Knopf drücke und wenn ich dann mehr Energie brauche, dann entsteht mehr, sondern das ist eine Arbeit mit ganz vielen Unbekannten. Wenn ich das gut mache, entsteht in der Regel ein Ergebnis, das von vielen mitgetragen wird und wo es am Ende auch viel weniger Proteste gibt, viel weniger Beeinspruchung gibt. Und das ist Arbeit. Da gibt es aber Profis, die das machen, die das können. Und ich muss auf die zurückgreifen. Also ich glaube, das kann man nicht selbst machen. So, also wenn ich als Gemeinde sage, ich möchte ein Stück Siedlungsentwicklung, Wohnen, weiterdenken und ich lade die Leute ein, kann ich das nicht selbst erledigen. Sondern da brauche ich jemanden von außen, der mehr oder weniger wenig Einblicke hat in, warum die eine Familie mit der anderen Familie nicht mehr miteinander spricht, weil vor 7 Generationen einmal ein Grenzstein um einen Meter versetzt worden ist. Das will ich hier gar nicht wissen. So kann ich ja nicht arbeiten. Das heißt, wenn ich das weiß, habe ich die ganze Zeit viel zu viel Informationen, dann kann ich den großen Zukunftsakt in den Griff bekommen. Es geht nicht immer darum, Beteiligungsprozesse zu machen, die klassischen sind, die wir kennen. Der Bürgerabend, wo alle hinkommen, im Gasthaus mit 100 Beteiligten. Kann man auch machen. Aber es hat sich gezeigt, und das ist jetzt die Erfahrung aus 25 Jahren, früher hat das besser funktioniert, jetzt funktionieren diese Dinge viel weniger. Nach Corona gehen einfach viel weniger Leute am Abend wohin und beteiligen sich. Also ich muss ganz andere Formen von Beteiligungsprozessen und Methoden anwenden. Und ich muss das öffnen auf ganz viele Arten von Kanälen. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass wenn ich ein Stück, bleiben wir beim Beispiel Wohnen, wie schaut das zukünftige Wohnen in meiner Kommune aus, dass ich da sowohl online arbeiten muss, dass ich sowohl mit Fragebogen arbeiten muss, dass ich also sowohl die ein oder andere öffentliche Session machen muss, dass ich Spezialmeetings machen muss mit Vertreterinnen, dass ich vielleicht einen Bürgerrat machen muss mit 15 ausgewählten Menschen, was auch immer. Das heißt, ich muss auch für jede Aufgabenstellung die richtige Methodik und die richtige Vorgehensweise finden. Und das ist diese wichtige Arbeit im Vorfeld. Ich kann nicht mehr nur ein System drüber stülpen und sagen, das ist der Bürgerabend findet statt oder die 2 Tage Bürgerinnenarbeit findet statt, am so und so viel. Da sage ich, ja, ist nett, aber eigentlich braucht es viel mehr Offenheit für unterschiedliche Arten von Zugängen. Und manchmal ist es einfach nur die aufsuchende Beteiligung. Das heißt, dass eine Gruppe von Leuten, 1-2 Leute zu Menschen in die Häuser gehen und herumdingeln und einfach Informationen einsammeln. Aber es kann auch eine Art von Beteiligung sein. Und junge Leute erwischt man großartig übers Netz, über Gewinnspiele, was auch immer. Und wenn ich dann bei der Schlusspräsentation alle Arten mit allen Menschen, die ich gearbeitet habe, zeige, dann gibt es eine hohe Akzeptanz. Okay, das ist ja nicht nur die Arbeit jetzt von 5 Leuten, sondern das sind ja 70 involviert gewesen. Das muss ich aber zeigen. Das heißt, das ist wieder das Prozesshafte bei der Partizipation. Ich muss am Schluss auch zeigen, wie es entstanden ist. Das heißt, wenn alle sehen, dann habe ich eine hohe Akzeptanz. Wenn die nur sehen, das Ergebnis, dann habe ich eine Null-Akzeptanz. Und da liegt sozusagen ein großer Schlüssel drinnen.
Ich glaube auch, es liegt auch daran, dass es halt kein starres Gerüst ist. Wie du sagst, es braucht unterschiedliche Zugangsweisen, Methoden, um da die Leute auch abholen zu können, um die richtige Vorstellung ihnen zu geben, was hat es für einen positiven Effekt generell auf mein Umfeld, auf die Entwicklung des Ortes generell. Und ich glaube, das ist eben keine einfache Aufgabe, von Beginn an das Richtige zu vermitteln, wofür macht man das und welche Möglichkeiten hat man dann halt quasi daran aktiv teilzunehmen oder weniger aktiv, je nachdem, was es halt natürlich bedarf.
Interessant ist noch der Unterschied zwischen einem Projekt und einem Prozess. Wir sind gewohnt, Projekte zu machen, generell. Und ein Projekt hat, das habe ich gelernt in meiner Ausbildung, einen Anfang und ein Ende. Projektauftakt und dann ist irgendwas das Projekt abgeschlossen und dann hackelt runter und dann löst sich in der Regel die Projektgruppe oder was auf. Ein Prozess ist ja eigentlich ganz was anderes, ist viel was Langfristigeres, ist viel was Undefinierbares. Und eigentlich, wenn man sagt, ich nehme die Wohnraumentwicklung wieder her, das endet ja nie. Ich werde ja immer in Zukunft nachdenken müssen, wie schaut das Wohnen aus. Aus dem Prozess entstehen 1, 2, 3 Projekte. Wenn ich die Projekte abgearbeitet habe, geht ja der Prozess wieder weiter oder er geht parallel weiter. Und das ist so schwer auch in die Köpfe reinzubringen und auch diese Ergebnisoffenheit. Also ich kann am Beginn nicht sagen, das und das muss rauskommen, sondern ich muss immer reingehen und mir mal am Beginn durch das Wissen von vielen einmal ein neues Bild schaffen, was denn überhaupt möglich wäre. Und das genieße ich sehr stark hier in meiner Gemeinde in Moosburg, weil der Bürgermeister, der seit vielen Jahren als Bürgermeister im Amt ist, der das auch verinnerlicht hat. Das heißt, jedes Thema, was wir angehen, egal was es ist, ob es das Thema Demenz ist, ob es das Thema das große Jahresfest, ob es das Thema Kinderbetreuung ist, es beginnt immer mit einem partizipativen Workshop, der extern moderiert wird, egal von wem, wo überlegt wird, wen laden wir denn für die erste offene, ergebnisoffene Session ein. Und das können manchmal 100 sein, es können manchmal auch nur 5 sein. Es können manchmal sein, dass wir alle einladen. Und meistens ist der erste Workshop oder die erste Werkstatt und die zweite, vielleicht sogar die dritte, sehr ergebnisoffen, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Irgendwann kommt das, ist dann so ein kollektiver Erkenntnisgewinn da, dass man sagt, und jetzt wissen wir ungefähr, wie wir das umsetzen. Und dann machen wir den Sack zu. Und dann beginnt aus dem Prozess ein Projekt zu werden.
In Bezug auf die Lebensqualität im Alpenzustandsbericht haben Sie sich auch mit den künftigen und aktuellen Herausforderungen beschäftigt, die Einfluss nehmen auf die Lebensqualität. Darunter fallen etwa wie demografischen Wandel, der schon ganz kurz angeschnitten wurde, aber auch die Klima- und Biodiversitätskrise, die einen Einfluss auf unser Leben nimmt. Aus deiner Perspektive als aktiver Vizebürgermeister, aber auch aus deiner beruflichen Erfahrung heraus, wo siehst du da aus Gemeindeperspektive so großen Handlungsbedarf, vielleicht am besten am Beispiel Moosburg, weil du natürlich da jetzt am nächsten dran bist?
Also zurzeit, muss ich sagen, ist die finanzielle Gebauung die größte Herausforderung. Und da steckt eigentlich alles drinnen. Also wir haben die letzten Jahre viele Projekte gemacht. Zum Beispiel im Ortskern siedelt jetzt gerade eine Bäckerei an, ja, mit 60 Arbeitsplätzen. Und es ist wichtig, Arbeitsplätze in die Region, in die Gemeinde zu bringen, weil das ist eigentlich die einzige Zusatzeinnahme oder die einzige Einnahme, mit der wir wieder Zukunft gestalten können, indem wir die Kommunalsteuer einheben können. Wie ich es mitbekommen habe, vor ein paar Jahren war noch von dem Geld, was die Gemeinde vom Finanzausgleich bekommt, 60, 65, 70% sind weitergegangen ins Gesundheitssystem und ins soziale System. Jetzt sind es fast 93%, die weitergehen. Und mit 7% die Zukunft zu organisieren, das ist de facto, und auch den Alltag zu verwalten, das ist fast unmöglich. Auf der anderen Seite natürlich, die Überalterung ist generell für viele Kommunen ein riesiges Thema. Wir leben länger, alle leben länger, wenn man sich das vorstellt. Das heißt, es gibt so 40 Jahre, 30 bis 40 Jahre, zu leben, wo man nicht mehr arbeiten muss, was heißt denn das? Ja, das ist schon eine riesige Herausforderung. Die steckt da und natürlich auch die ganze Klimawandel-Thematik. Das ist etwas, was ich immer auch sehr schwer fassen kann. Also ich fahre jetzt nach Südtirol, wo wir eben ein Projekt haben, Klimaneutralität, möglichst wenig CO2 zu emittieren, möglichst viel regionale Ressourcen zu verwenden. Wir haben umgestellt alles auf Fernwärme. Wir haben eine riesige Anzahl an Photovoltaik jetzt bekommen. Wir haben Energiegemeinschaften gegründet. Also wir versuchen viel zu tun. Wir sind Teil der Klima-Energie-Modellregion. Aber da ist immer noch sehr viel Luft nach oben, logischerweise. Also das Hauptthema der Zukunft ist vermutlich, was noch darüber steht, ist die, wie soll ich sagen, die Frust in der Bevölkerung, also in der Gesellschaft. Auf die vielen Einflüsse, die parallel, oder die vielen Krisen, die parallel einwirken, wir werden permanent voll geballert mit negativen Nachrichten, die einen fast lähmen. Das heißt, du bist nicht mehr fähig, dann noch irgendwie rauszugehen und sagen, jetzt mache ich weiter, weil du hast nur Negatives gehört. Und das finde ich, das ist nicht gut. Das tut nicht gut. Das macht was mit einem Menschen. Es gibt ein bisschen jetzt eine Tendenz, es gibt neue Plattformen, wo nur gute Nachrichten drinnen sind. Es gibt, die Zeit hat ein Abo, wo man am Wochenende nur gute Nachrichten zum Wochenende. Auf der kleinen Zeitung gibt es jetzt auf der Rückseite nur gute Nachrichten, aber das ist meiner Meinung nach zu wenig. Man müsste sagen, These, die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender müssten jede zweite Nachrichtensendung nur gute Nachrichten transportieren, damit ich eine Waage zusammenbringe. Weil immer nur das Negative, das macht was mit einem. Da wird man frustriert und ich finde, die Stimmung ist spürbar. Wir wissen alle, wie sich da das ganze Wählerverhalten ist. Alle gehen da in die Extreme rein und das steckt drüber. Und deswegen sage ich, unser Ansatz war, Veredelung der Zeit in den Mittelpunkt zu stellen, das heißt, gegen diese ganze Erschöpfung, Veränderungserschöpfung anzukämpfen, inspirierende Momente im Alltag reinzubringen, damit die Leute mit einem Lachen und mit einer Zukunftsfreude wieder den Alltag schaffen und sagen, okay, jetzt habe ich was gelernt. Das heißt, ich glaube, wir müssen in Zukunft unserer Kommunen mehr die positive Psychologie, wir müssen eigentlich Psychologen werden und mit gutem Vorbild vorangehen, und das Tun in den Mittelpunkt stellen und diese positive Geschichte als sozusagen nur schauen, welches Feuer wir wieder löschen müssen. Und wenn wir das schaffen, dann löscht man das Feuer wahrscheinlich, vielleicht ist es auch nur eine Hypothese von mir, leichter, einfacher, mit mehr Freude. Und man ist nicht nur ständig am negativen Nachhechteln von irgendwelchen Krisen.
Sehr guter Punkt. Ein Ursprungsgedanke oder sogar der Ursprungsgedanke für diesen Podcast war, wie können wir über die Inhalte der Alpenkonvention sprechen? Aber es geht eigentlich inhaltlich um die Bevölkerung im Alpenraum. Wie kann man da mitteilen, dass eigentlich jeder Einzelne mit kleinen Aktionen, Aktivitäten, Tätigkeiten und so eigentlich ein Teil der Umsetzung darstellt, ohne sich immer um das ganz große, übergeordnete Ziel kümmern zu müssen, sondern was kann ich auch aus meiner eigenen Motivation heraus tun, was eigentlich was Positives darstellt, für einen selber auch positiv sein kann, aber dennoch man eigentlich zur Lösung von doch auch sehr großen Problemen beitragen kann. Wir kommen schon langsam zum Ende unseres Gesprächs. Wir haben immer eine kleine Rubrik, in der ich für dich heute 2-3 Fragen habe und ich bitte dich da einfach ganz kurz darauf zu antworten. Und da wäre einfach die erste Frage: Wanderurlaub oder Skiurlaub in den Bergen?
Das ist eine blöde Frage. Ich bin
oder beides.
Aufgewachsen, wo beides auf der Tagesordnung steht, in Bad Kleinkirchen, wo das Skifahren und das Wandern gleich berechtigt ist. Und ich würde sagen, das kann man eben nicht voneinander ausspielen, außer wir denken den Klimawandel weiter. Und es gibt in Zukunft keine Schnee mehr, dann bleibt nur mal das Wandern übrig. Ansonsten finde ich, braucht es beides. Wobei ich selbst vom Skifahren zum Langlaufen gewechselt habe, schon vor vielen Jahren. Und ich liebe, das heißt, Langlaufen und Wandern ist wahrscheinlich eher ähnlicher wie Skifahren.
Dankeschön. Dann die zweite, sehr kurze und vielleicht zu pauschale Frage. Ich stelle sie dennoch. Bergsee oder Meer?
Also, da muss ich sagen, das Meer bringt die Weite des Denkens, aber da gibt es Salz im Wasser und der Bergsee bringt die Kühle, die Abkühlung fürs Hirn. Ich würde mich vermutlich für den Bergsee entscheiden.
Würdest du das Auto oder den öffentlichen Verkehr bevorzugen, um zu dem Ort zu kommen?
Also dort, wo ich lebe, braucht man, ja, man kann schon mit den Öffis von A nach B fahren, ist aber sehr aufwendig. Also ich würde bis zum nächsten Bahnhof, und der ist ein paar Minuten entfernt, mit meinem kleinen Elektroauto fahren. Das mache ich in der Regel jetzt schon immer, seit Jahrzehnten, und dann mit dem Zug und den Öffis zum Ort hin. Also ich muss von meinem Haus ein kleines Stück Auto benutzen, der Rest dann mit den Öffis.
Der klassische kombinierte Verkehr sozusagen. Ich bedanke mich schon einmal sehr für den guten, interessanten Austausch. Du hast uns Einblicke gegeben, vor allem aus einer Gemeindeperspektive, die wichtig ist, weil dort viel Bewegung stattfinden kann, weil es nahe an der Bevölkerung ist. Was sind aus deiner Erfahrung, langjährigen Erfahrung heraus, jene Aspekte in Bezug auf die Zukunftsraumentwicklung? Du hast sicher einige schon genannt jetzt, aber worauf müssen aus deiner Perspektive nach Gemeinden ganz besonders darauf achten, wenn sie für die Einwohnerinnen, Bewohnerinnen des Ortes ein gutes Leben auch in Zukunft bieten möchten?
Die Alpenkonvention hat ja einen Workshop in unserer Gemeinde gemacht. So sind wir auch in Kontakt gekommen, weil sie gesagt haben, ihr habt dieses Thema Wohlbefinden, Wohlfühlen, Glück, Veredelung der Zeit in den Mittelpunkt gestellt und rundherum auch ganz viele Initiativen gemacht. Die waren ja nicht umsonst da. Und ich finde schon, dass das ein Thema ist, die hohe, qualitätsvolle Gestaltung, Inspirationen für den Kopf, damit auch in einem Dorf die Perspektive größer und breiter wird. Da gibt es viele Dinge, die zu tun sind oder die man machen kann. Die haben aber alle etwas Positives, weil sie die Enge, also dass das gibt ja die Vorteile, das Weltbild im Dorf ist nur bis zum Nachbarhaus, weil wir es besser machen wie der Nachbar. Und ich finde, das ist natürlich zu wenig, dass diese Perspektive permanent erweitert wird. Und dafür muss man sorgen, ob das jetzt Beteiligungsprozesse sind, wo man Leute einladet, ob das interessante Initiativen sind, ob das, so wie wir diese im öffentlichen Raum, überall kriegt man bei uns Inspirationen von interessanten Künstlerinnen und Künstlern. Man wird mit Zitaten irgendwie versorgt die ganze Zeit. Zum Beispiel mein Lieblingszitat vom Erwin Ringel steht direkt in der Dorfstraße. Springen Sie so oft wie möglich über Ihren eigenen Schatten. Und dieses Zitat, wie soll ich sagen, inspiriert mich täglich, weil ich da immer vorbei muss. Und wenn ich das 100-mal sehe, denke ich mir, stimmt, er hat recht. Und so geht es jetzt einigen, die ich treffe, die sagen, jetzt bin ich schon so oft bei diesem Ding vorbeigegangen, bei einem Zitat von einem interessanten Menschen. Und jetzt habe ich es verstanden. Und das ist es. Also ich sage mal als Schlusssatz, die neue Perspektive entsteht durch ungewöhnliche und ungewohnte Sachen, die durch eine paradoxe Intervention entsteht das Neue und eigentlich Qualität für die Zukunft.
Danke. Damit möchte ich auch abschließen und zusammenfassend sagen, Mut mitzugestalten und auch die Veränderung zu suchen und nicht zu warten, dass das wer anders in Bewegung setzt. Danke, Roland, für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, wenn sich unsere Wege kreuzen. Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Liebe Grüße.
Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zur ZIPRA findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.